Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 490.
Haben die Deutschen Humor? Und wenn ja, welchen? Dieser Frage gehen wir gleich im Feature nach.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Anstiftung zur Heiterkeit. Eine Kulturgeschichte des Humors in Deutschland. Teil 1 von Christian Berndt und Ralf Beiderkill.
Danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Ja doch, ist ja gut. Es ist gut. Es ist gut jetzt. Meine Damen und Herren, soeben erhalten wir aus dem Ausland die Nachricht, die Deutschen haben Humor. Wie ist das also mit dem deutschen Humor?
Auf dem letzten Komikerkongress in Bad Salzgufflen hatte man doch wirklich alle drei deutschen Komiker eingeladen. Die anderen beiden waren nicht gekommen.
Mein Freund, der Fritz, hat mir einen guten Witz erzählt. Jetzt ist mein Herz so schwer.
Wo bleibt der Humor? Wo bleibt der Humor?
Auch wenn der Versuch, den deutschen Humor ergründen zu wollen, selbst wie ein Witz erscheint, so wollen wir es doch versuchen. Also, wie ging das los mit dem Humor? So ganz generell.
Das Lachen ist 8 Millionen Jahre alt,
meint der Kulturwissenschaftler Rainer Stollmann. In der griechischen Antike beginnt man dann erstmals, das Phänomen systematisch zu analysieren.
Wenn man den Beginn der abendländischen Philosophie sich anguckt, der begann im Prinzip auch mit einem Lachen, nämlich einer thrakischen Magd, die über einen Philosophen lachte, Thales von Milet, der beim Philosophieren in den Himmel guckte und dabei in den Brunnen fiel. Also sieht man schon, auch in der Antike hatte das Lachen und der Humor schon eine sehr wichtige Bedeutung.
So der Historiker Eckhard Schörle. Aristoteles sah im Lachen das Merkmal, das den Menschen vom Tier unterscheidet. In Athen erzählte man gerne Witze. Beliebt waren solche über unfähige Ärzte und Städte, deren Bewohner als besonders dumm galten, zum Beispiel die Kymer.
Ein Bewohner von Kyme brachte nach dem Tod seines Vaters in Alexandria den Leichnam zum Mumienhersteller. Als er ihn wieder abholen wollte und bereits mehrere Mumien fertig waren, fragte der Mann den Sohn: »Woran erkenne ich deinen Vater?« Sagt der Sohn: »Er hatte Husten.«
Die Römer hielten ihren urbanen Humor dem der Griechen für überlegen. Schließlich wurde in Rom die Satire erfunden. Bis nach Germanien drang der römische Humor nicht. Dort lachte man zwar auch, aber
Witzesammlungen, die gibt's in Germanien nicht, weil Witze sind eine Sache von Städten. Also Witz kommt von Wissen.
Am fehlenden Witz änderte auch die Christianisierung der Germanen nichts. Im Gegenteil, nun wurde das Lachen auch noch verdächtig.
Die Kirche musste gegen die heidnische Lachkultur kämpfen. Also die offizielle Begründung war, Jesus hat in der Bibel nie gelacht. Und deshalb ist Lachen des Teufels. Lachen in den Klöstern war verboten, galt als Exzess des Leibes, als sinnliche Ekstase, die eben mit der Frömmigkeit nicht zu vereinbaren ist.
Aber Deutschland fehlte es nicht nur an städtischer Witzkultur, sondern auch an einem zentralen Hof wie in Frankreich, wo eine höfische Witzkultur entstand. Stattdessen amüsierte man sich noch bis ins 18. Jahrhundert über Hofnarren. Diese Art des Hofvergnügens stieß auf Kritik seitens der Aufklärer, und das neu entstehende Bürgertum setzte dem höfischen Witz das eigene, vernunftbestimmte Humorverständnis entgegen.
Das Bürgertum hat ein Bild von diesem Hofleben gezeichnet und gesagt, am Hofe, da herrscht im Prinzip nur eine oberflächliche Lustigkeit, keine Heiterkeit, die von Herzen kommt.
1901 kam eine Erfindung aus Frankreich nach Deutschland, das Kabarett. In Berlin gründete Ernst von Wollzogen das Bunte Theater, auch Überbrettel genannt. Die Eröffnung fand am 18. Januar statt. Exakt 30 Jahre nach der Reichsgründung hatte nun auch deutscher Humor eine feste Heimstatt. Doch in Deutschland war es unter den Bedingungen der Zensur politisch harmloser als das französische Vorbild. Dagegen boten in Berlin die großen Revuen, eine unterhaltsam großstädtische Mischung aus Musik, Tanz und Sketchen, auch erstaunlich kritische Inhalte.
In Donnerwetter tadellos zum Beispiel gibt es eine Reformkaserne, eine Karl-Liebknecht-Kaserne, in der den Soldaten verboten ist, zu schießen und zu exerzieren.
Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte der Umbruch. Nicht nur der Kaiser ist weg, sondern auch die Zensur. Das Kabarett wurde politisch. Politik und Unterhaltung mischten sich.
Wenn man jetzt Dada als Kunstphänomen nimmt, dann hat Dada ja nicht nur, ich sag mal, die seriöse Kunst beeinflusst, sondern ja auch die Unterhaltungskultur. Es wird alles dadaistisch, unsinnig. Diese ganzen Unsinnschlager der 20er Jahre sind ja eigentlich auch so eine humoristische Entladung. Und das ist wirklich neu. Das ist wie die Inflation, dass die Werte, an die man geglaubt hat, nichts mehr wert sind. Genauso wenig gibt es einen Sinn bei irgendwelchen Gedichten, sondern es kommt eher auf das absurde Moment an.
Aber der Bezug blieb auch im Nonsens politisch. Etwa wenn der große Bühnenstar der Weimarer Republik Max Hansen mit »Waren Sie schon mal in mich verliebt?« Hitler parodierte und dem NS-Führer eine homosexuelle Affäre andichtete.
Hitler und der Sigi Kohn kennt sich seit Jahren schon. Eines Tages fing sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der fünften Mass werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Sigi Kohn und stoppt das Blatt. Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt.
1928 feierte Mischa Spoljanskis »Es liegt in der Luft« am Kurfürstendamm Premiere.
Das war ja das Stück, in dem Marlene Dietrich quasi entdeckt wurde und sie eine Nummer mit Margot Lyon und Oskar Karlweis hat, wenn die beste Freundin mit der besten Freundin. Da geht es um eine Ménage à trois, wo eben sie mit ihm und mit ihr ins Bett geht und das ganz neue Verständnis von Sexualität und von Geschlechterrollen ironisch, aber doch auch ernsthaft durchspielt. Und das ist eine typische Nummer.
Früher gab's den Hausfreund, doch der schwand dahin. Heute statt des Hausfreund gibt die Hausfreundin.
Überhaupt spielen Frauen im Kabarett der 20er Jahre eine große Rolle. Ein anderes typisches Merkmal der Humor- und Unterhaltungsbranche war der hohe Anteil jüdischer Autoren und Komponisten.
Die Juden hatten ja bis ins 20. Jahrhundert keine Chance im normalen Leben, also Bauerntum, Handwerk, Wirtschaft, Banken, Politik. Da wurden sie systematisch diskriminiert und ferngehalten. Also was machst du dann? Na klar, sie gingen in neue Bereiche, die damals alle aufkamen, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien und Berlin, also Theater, Kunst, Presse, Literatur, Film, wo das Wort und nicht die Herkunft entscheidend war.
Zugute kam vielen Juden dabei ihre kulturelle Prägung.
Die Kunst des Wortes hatten sie doch im lebenslangen Talmudstudium gelernt. Also raus aus dem Bethaus, rauf auf die Bühne, da kommt, glaube ich, noch was hinzu. Wer Witze reißt, ist sympathisch. Also du kannst lachen, über dich selber lachen und das ließ dich irgendwie sympathisch wirken. Und deshalb, glaube ich, so entstand, glaube ich, der jüdische Humor in der Moderne.
1933 war es damit vorbei. Ein Großteil der Unterhaltungsbranche der Weimarer Republik ging nach Hollywood. Im Exil lebte ein Teil des Witzes und des Geistes der Weimarer Republik weiter. Erika Manns Pfeffermühle wurde mit über 1000 Aufführungen in ganz Europa zum führenden Exilkabarett. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben, hat sie noch in Deutschland über Hitler gedichtet.
Sie hörten den ersten Teil einer Kulturgeschichte des Humors in Deutschland. Teil 2 über den Humor im geteilten Deutschland am kommenden Mittwoch.
WDR 3 Lebenszeichen.
Du sollst nicht. Über Verbote und Gebote. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti.
Wenige Gebote, viele Verbote. Sie begleiten das ganze Leben jedes Menschen und der Menschheit. Jede Zeit bringt ihre Verbote hervor, manche gelten immer. Hüte dich vor dem Tiger, ein früher überlebenswichtiges Gebot. Genauso wie heute Vorsicht vor Gefahren im Internet.
Der Philosoph Richard David Precht.
Seit es Menschen gibt, menschliche Gesellschaften, menschliche Gemeinschaften, gibt es einen Verhaltenskodex, der sich in Regeln ausdrückt und der sich in Geboten und in Verboten ausdrückt. Also ein Gebot sagt mir, was ich tun soll, und ein Verbot sagt mir, was ich tun muss, beziehungsweise was ich nicht tun darf. Und das findet man in allen Kulturen der Welt. Es gibt ein elementares menschliches Bedürfnis danach, ein Zusammenleben ordentlich zu regeln.
Jede Epoche schreibt Verbote neu, findet eigene Regeln. Hinzu kommt, dass Zeiten mit speziellen Problemen und Schwierigkeiten, wie derzeit die Corona-Phase, aktuelle Verbote hervorbringen. Der Theologe Professor Reinhard Achenbach.
Wir überlegen gegenwärtig, wo wir alle in dieser Pandemiesituation gezwungen sind, auch bestimmte Dinge zu lassen, uns einzuschränken und zu verzichten. Das führt überall zu Überlegungen einer neuen Balance in der Lebensführung.
Manche Regelungen werden bleiben. Immer schon zeigten Vorschriften, die im Widerstreit durchgesetzt wurden, positive Folgen, sodass sie fast überraschend allgemeingut wurden.
Du sollst nicht in Kneipen rauchen. Du sollst in der Stadt nicht schneller als 50 fahren. In manchen Straßen höchstens 30.
Und gegenwärtig auch.
Du sollst Begegnungen mit anderen Menschen vermeiden. Du sollst deine Großeltern nicht besuchen. Du sollst das Haus nicht verlassen.
Wegen Corona. Wegen der Ansteckungsgefahr.
Hinter allen Verboten steht ein höheres Ziel. Leben zu bewahren oder zu retten, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.
Motorradfahrer lernen im Bremstraining, sich nicht zu sagen, nicht der Baum, nicht der Baum. Vielmehr sollen sie sich mit positiven Worten orientieren. Sie konzentrieren sich dann auf das freie Feld zwischen den Bäumen. Gerade die gegenwärtigen Corona-Regeln setzen weitgehend auf das, was die Menschen nicht tun sollen. Etwa die beste Freundin besuchen. Das ist schmerzhaft. Wer sich damit auseinandersetzt, kann aber etwas darüber lernen, was im eigenen Leben zählt, findet die Frankfurter Coaching-Expertin Susanne Lapp.
Grundsätzlich brauchen wir, damit wir motiviert sind, immer etwas, was uns anzieht. Motivation heißt ja im Wortsinn in Bewegung setzen. Und wir werden dadurch in Bewegung gesetzt, dass wir ein ansprechendes Ziel vor Augen haben. Dass wir etwas haben, was uns eben wirklich anzieht. Und das kann zum Beispiel eine gesunde Umwelt sein oder ein trainierter Körper oder gespartes Geld für den nächsten Urlaub. Also anstatt mir zu sagen, ich fahre nicht mit dem Auto, kann ich mir auch sagen, ich mache was für die Umwelt. Ich mache was für meine Gesundheit.
Damit gelingt es Menschen, ihrer Einsicht und ihrem Gewissen zu folgen.
Dass sie Verbote suchen, sogar mögen und fordern, sagt zunächst überraschenderweise der Philosoph Richard David Precht in einer Talkshow.
Ich würde ganz altmodisch sagen, ich glaube, wir haben eine Gesellschaft, die schreit nach Verboten. Die schreit nach Verboten. Also ein Teil des Orientierungsverlustes dieser Gesellschaft besteht darin, dass die Menschen zu wenig Pflichten haben und dass es zu wenig Verbote gibt. Ich glaube, dass die Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Pflichten und Verboten haben. Ein schönes Beispiel, von dem ich sehr viel gelernt habe, war die berühmte Geschichte mit dem Rauchverbot.
Das Rauchverbot in öffentlichen Räumen hatte ein höheres Ziel. Es sollte die Gesundheit der Menschen fördern, die Zahl der Sterbefälle durch Lungenkrebs senken. Ob es das erreicht hat, wird immer unklar bleiben.
Bemerkbar dagegen ist eine Folge des Rauchverbotes praktisch jederzeit. Seither ist in Restaurants gute Luft, keine Passivrauchgefahr mehr in Cafés oder Kneipen. Daher ist das Verbot erfolgreich und wird allenfalls von manchen ungern eingehalten.
Andererseits, bereits die ersten beiden Menschen lehnten sich auf. Das allererste und einzige, was Gott, Eva und Adam verboten hatte, weckte nichts anderes als ihr Interesse und verleitete sie, das Gegenteil zu tun.
Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.
Von den Früchten des verbotenen Baums der Erkenntnis. Das Wörtchen nicht wirkt dabei wie ein Fingerzeig. Es macht auf die besonderen Reize der Früchte überhaupt erst aufmerksam.
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte.
Diese Frucht ist so verlockend, dass der Mensch den Schritt der Freiheit wagt, in diesem Fall die Frau, und nach dieser Frucht greift und damit eine Dynamik der, ich sag mal, Bewusstseinsgeschichte der Menschheit in Gang setzt. Das ist eine Grundstruktur des menschlichen Geistes. Denn jede Opposition provoziert ja natürlich den Gedanken der Position und jede Position den Gedanken der Opposition.
Professor Reinhard Achenbach ist evangelischer Theologe an der Uni Münster, spezialisiert auf das Alte Testament. Lange nachdem Eva in den Apfel gebissen hatte, nachdem der erste Mord geschehen war, der dritte Mensch Kain brachte den vierten, seinen Bruder Abel, um, nachdem auch die Stämme Israel sich gebildet hatten, lange nach all dem schickte Gott, so wird erzählt, Moses die 10 Gebote. 8 der 10 Gebote sind negativ formuliert.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat.
Das vierte Gebot ist als klare Aufforderung positiv gesetzt.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Ein unmittelbar einleuchtendes Gebot. Alle Kulturen haben dafür ihren Ausdruck und ihre Worte gefunden.
Du sollst den Sabbattag heiligen. Das ist ein positives Gebot. Das hat natürlich sozialen und ökologischen Sinn. Damit du alles, was mit dir zusammenhängt, alle Tiere, die ganze Welt ausruht und auch die Schöpfung zur Ruhe kommt und ihre Ruhe findet. Es ist also eigentlich eine Regeneration in einem ökologischen Sinne. Diesen Gedanken bringt eben die Bibel in die Menschheitsgeschichte ein, als Weltgedanken, dass wir einen universalen Vertrag aller Menschen, aller Völker mit der Schöpfung, mit der Ökologie brauchen, um das Leben zu bewahren.
Über diese Fragen hat Precht ein Buch geschrieben, das im März 2021 erscheint. Von der Pflicht. Er findet, die Deutschen hielten ihre Pflichten in der Corona-Zeit bislang ein. Wie alle überpersönlichen Gebote und Verbote stellen auch die Corona-Regeln eine Verbindung zwischen den Einzelnen und der Gemeinschaft her. Diese erweise sich für Deutschland jedenfalls bisher als weitgehend stabil.
Ich würde mal sagen, diesen Zusammenhalt gibt es. Wir haben das ja jetzt seit einem Jahr, die Corona-Krise beobachte, dann bin ich doch sehr beeindruckt davon, dass der allergrößte Teil der Menschen sich an die Verordnungen, Regeln und Gebote, die der Staat, um die Schwachen zu schützen, erlassen hat, hält. Völlig ungeachtet dessen, was meine persönliche Meinung im jeweiligen Fall ist, allgemein zu akzeptieren, dass diese Verordnungen da sind zum Schutz der Schutzbedürftigen, um mich daran zu halten, das haben die allermeisten Menschen in diesem Land sehr gut kapiert.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk.
Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Heute wollen wir über ein Gefühl sprechen, das, glaube ich, in der Beliebtheitsskala der Gefühle ganz weit unten rangiert. Oder rangiert, wie man sagt. Es ist ein sehr unbeliebtes Gefühl und keiner will es eigentlich so richtig fühlen. Und wenn man es fühlt, dann schämt man sich auch ein bisschen. Und darüber wollen wir reden, wie wir mit diesem Gefühl achtsam umgehen können. Über Neid nämlich. Schön, dass ihr dabei seid. Die Elisabeth hat uns geschrieben, achtsam@deutschlandfunknova.de, und hat gesagt, sprecht doch mal über Neid. Liebe Elisabeth, das wollen wir jetzt machen. Mai Hyung ist da. Hallo. Was ist denn Neid eigentlich? Also alle wissen, es fühlt sich nicht gut an. Aber wie würdest du es definieren als Psychologin?
Ja, Neid ist ein Gefühl, was entsteht, wenn wir wahrnehmen, dass eine andere Person oder auch eine andere Gruppe irgendetwas besitzt, was eigentlich uns selbst so zusteht. Wir denken, dass es ungerecht ist, dass die andere Person das hat, und wir nehmen einfach so einen Unterschied wahr. Das kann auf Körpereigenschaften bezogen sein, zum Beispiel Schönheit, Attraktivität, aber auch Stärke oder ein Talent, eine soziale Position oder natürlich auch Besitztümer.
Aber jeder, jede hat ja Neid bei was anderem. Also wenn ich zum Beispiel einen superreichen Menschen mit einer riesigen Luxusjacht sehe, dann bin ich überhaupt nicht neidisch, weil ich möchte keine Luxusjacht zum Beispiel. Also dieses Neidgefühl hat schon direkt was mit uns zu tun.
Ja, das ist ganz wichtig. Also es muss dieser Objekt der Begierde quasi, auf das wir neidisch sind, das muss schon für uns irgendwie relevant sein. Wir müssen das irgendwie wichtig finden. Und ein weiterer Faktor, der Neid auch beeinflusst, ist, wir sind tendenziell auch eher neidisch auf Menschen, die uns ähnlich sind. Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch das eigene Selbstbewusstsein. Also wenn wir uns unserer eigenen Stärken sehr bewusst sind und auch wissen, was wir nicht so gut können und damit sehr gut leben können, dann sind wir auch nicht so anfällig für Neid. Aber wenn wir eher unsicher sind und gar nicht so sehr wissen, was unsere Stärken sind, dann sind wir auch sehr anfällig.
Das heißt aber auch wiederum, es hat ja alles immer zwei Seiten, dass Neid auch was Gutes sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Bösartiger Neid kommt eher zustande, wenn wir glauben, dass der andere etwas wirklich unverdient bekommen hat. Also dem ist das Glück einfach in den Schoß gefallen oder so. Und dann können manche Menschen sich eher weniger für die andere Person freuen.
Auf jemanden neidisch zu sein, ist ja, also im deutschen Sprachgebrauch zumindest, ein unangenehmes Wort. Das will man ja eigentlich nicht. Man will nicht sagen, ich bin neidisch auf XY, weil dann kriegt man schon so ein verkniffenes Gesicht. Vielleicht kann man das ja auch nochmal positiv drehen, indem man sagt, wen bewundere ich? Also vielleicht auch jemanden, der tot ist oder so. Wer sind meine Vorbilder? Warum möchte ich so sein wie die? Oder was haben die, was ich bewundere? Also welche Errungenschaften, welche Art vielleicht zu arbeiten oder zu denken? Oder was haben die gemacht, was ich bewundere? Also auch um den Neid vielleicht mal an dieser Stelle ins Positive zu drehen.
Man kann festhalten, es tut uns sozial wirklich auch weh, wenn wir neidisch sind.
Faszinierend. Vor allem, weil wir ja auch immer wieder gesagt haben, also in den vorherigen Folgen könnt ihr immer gerne mal wieder vielleicht beim Bedarf auch nochmal reinhören, dass wir ja unsere Gedanken auch steuern können. Da werden wir besser durch Meditation, da haben wir auch mehr das Gefühl, die Gedanken unter Kontrolle zu haben.
Was mir eben noch eingefallen ist, Diane, ist, dass wir auch nochmal wirklich gucken können, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse, die dem Neid so zugrunde liegen, weil eigentlich zeigt uns ja der Neid nur, irgendwas fehlt uns, und genauso wie wir physische Grundbedürfnisse haben, wie zum Beispiel Schlafen, Essen und Trinken, haben wir auch psychologische Grundbedürfnisse. Wir wollen alle Bindung erfahren in Beziehung, Familie, Freunden, Selbstwert. Wir wollen wirklich wissen, was können wir, was sind unsere Stärken. Natürlich auch irgendwie zu einem gesunden Selbstwert, denke ich, auch zu wissen, was unsere Schwächen sind. Also, dass wir nicht so größenwahnsinnig quasi sind. Und so ein Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Dazu gehört auch wirklich Struktur. Also je strukturierter mein Alltag ist, das tut auch sehr gut. Und einfach, dass wir Spaß in unserem Leben wirklich haben. Also, dass wir wieder die Dinge machen, die uns gut tun. Und wenn all diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann geht es uns psychisch gut.
Was für eine Übung hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe uns heute eine Meditation mitgebracht, in der wir Mitfreude kultivieren können. Also, dass wir uns mit dem anderen freuen können.
Siehst du, das ist ja herrlich. Dann werden wir das jetzt mal zusammen machen. Ich freue mich schon drauf. Wir lauschen jetzt und wollen kultivieren, uns mehr für andere zu freuen. Bleibt einfach dran und macht nicht mit wie immer, wenn ihr Fahrrad oder Auto fahrt, aber das wisst ihr ja. Und wir haben es euch ja gesagt, es gibt jetzt noch eine Achtsamkeitsübung. Wir wollen Achtsamkeit ja zusammen üben. Man muss es ja richtig trainieren und deswegen hat Mai Hyung jetzt noch eine Achtsamkeitsübung für uns alle vorbereitet. Bitte nicht die Augen schließen, solltet ihr gerade Auto fahren. Dann bitteschön, Mai Hyung.
Dies ist eine Meditation, um Mitfreude zu kultivieren. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe nun sanft deine Augen. Lade nun vor deinem inneren Auge eine geliebte Person ein, von der du weißt, dass sie gerade glücklich ist. Betrachte diese Person.
Vielen, vielen Dank, Mai Hyung, für diese schöne Übung. Ich hoffe, sie hat euch auch so viel Freude gemacht wie mir. Je schöner ihr euer eigenes Leben selbst gestaltet, jeden Tag, desto weniger Macht hat Neid über euch. Wir haben diese Woche über Neid und Achtsamkeit, den achtsamen Umgang mit Neid gesprochen. Und an dieser Stelle noch ein Zitat von Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Schön.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei, eure Welt zu machen, wie sie euch gefällt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt beim Umgang mit Neid. Und wie immer natürlich Achtsamkeit üben und meditieren. Dankeschön, Mai Hyung, für diese tolle Inspiration.
Gerne.
Und euch danke fürs Zuhören und Mitmachen. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Matthias Wurms. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen nehmen zu. Nachdem die USA neue Sanktionen angekündigt haben, hat Russland den US-Botschafter in Moskau einbestellt und Gegenmaßnahmen angekündigt. Vorher hatten die USA 10 russische Diplomaten ausgewiesen. Außerdem dürfen US-Banken bestimmte russische Staatsanleihen nicht mehr kaufen und mehrere russische Technologiefirmen wurden mit Strafmaßnahmen belegt. Die US-Regierung begründete das mit einer Einmischung in die US-Wahl, dem russischen Vorgehen gegen Regierungskritiker und mit Hackerangriffen. Großbritannien unterstützt das Vorgehen der USA. Das britische Außenministerium bestellte den russischen Botschafter ein und erklärte, es gebe bei der Regierung in Moskau ein Zitat Muster bösartiger Aktivitäten.
Ich wünsche noch einen schönen Pfingstsonntag.
WDR 3 Lebenszeichen.
Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Mission früher und heute von Mechthild Müser.
Mission heißt, den eigenen Glauben öffentlich leben und auch weitersagen, aber in Respekt vor den anderen Religionen und ohne diese Haltung, unser Glaube ist besser oder ist auch der einzig wahre.
Heute halten wir an den Namen Mission fest, bewusst, weil es darum geht, auch deutlich zu machen, wir stehen dafür, dass es einen Glaubenszusammenhang gibt, von dem wir der Meinung sind, er ist es wert, auch bezeugt zu werden.
Als die Missionare kamen, gab es mehrere Glaubensrichtungen. Erstmal gab es den afrikanischen Glauben und der ist auch stark verbreitet auf verschiedene Formen in Afrika. Der hat vieles Ähnliches mit dem christlichen Glauben, aber vieles auch, was nicht ähnlich ist.
Luzungu Bilinyi von der Lutherischen Kirche in Tansania leitet im Rahmen der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal Seminare zum interreligiösen Dialog.
Der afrikanische Glauben glaubt auch an einen Gott. Das ist auch ähnlich wie in den christlichen Glauben. Und deshalb sagen auch viele Afrikaner oft, dass die Missionare haben nicht den Glauben gebracht. Die haben uns Jesus gebracht, nicht den Glauben.
In seinem Buch Verbrechen im Namen Christi, Mission und Kolonialismus schreibt der Journalist Gerd von Paczenski.
Besonders von den portugiesischen Missionaren der Frühzeit verwandelten sich viele selbst in Sklavenhändler. Den Jesuiten gehörten Sklavenschiffe der Route Angola-Brasilien. Sie teilten die verbreitete Ansicht, Schwarze nach Amerika zu verkaufen, sei die beste Methode, sie zum Christentum zu bringen. Der Bischof von Luanda segnete als Taufersatz von seinem Marmorsitz am Kai aus die in Booten auf die Schiffe gebrachten Sklaven. Ihm stand ein Anteil der Exportsteuer für die Weggeschafften zu.
Das war die eine Seite. Die andere? Gerade Jesuiten legten großen Wert auf Bildung und Ausbildung der Missionierten. Sie gründeten Siedlungen, Schulen, Krankenhäuser und bemühten sich um wirtschaftliche Autonomie. Alle mussten mitarbeiten. Sie lernten die Sprachen und brachten sie in eine Schriftform und versuchten gemeinsam mit Einheimischen die Bibel zu übersetzen. Hannes Menke hat in Togo gearbeitet und in Bremen 16 Jahre lang die norddeutsche Mission geleitet.
Also ist es ja so, dass in den afrikanischen Kontext die Missionare überwiegend weit vor der politischen Kolonisierung da waren und sie eigentlich überhaupt keine Machtinstrumente hatten. Sie waren eine ganz kleine Minderheit in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem sie als Gäste akzeptiert wurden, in der sie allerdings auftraten mit dem Anspruch, dass das, wovon sie reden, eine höhere Wertigkeit hat als der religiöse Kontext, den sie vorgefunden haben.
Die Missionare dachten, wir gehen und veredeln die Kulturen, die es dort gibt, weil unsere Kultur die höchste Kultur ist.
Nicht nur das Christliche, sondern genauso auch das Abendländische, also die westliche Kultur. Das war ja eine nicht zu trennende Einheit gewesen in dem Denken der Menschen, dass das eine höhere Stufe sei und dass es ein wichtiger und wertvoller Beitrag für die Menschen sei, dieses ihnen beizubringen.
In Afrika erfuhren Missionare viel Zustimmung, sagt Angelika Fedeler, Leiterin der deutschen Abteilung der Vereinten Evangelischen Mission.
In den 80er Jahren habe ich in Ghana gearbeitet, in diesem Gebiet der norddeutschen Mission sozusagen, was früher deutsche Kolonie war. Und die Leute da, die haben uns immer gesagt, naja, ihr müsst euch das mal vorstellen, das war ein Klima und diese Missionare, die sind gekommen und gestorben. Und dann ist der nächste gekommen, ist auch wieder gestorben. Und dann ist noch einer gekommen und der ist auch gleich wieder gestorben. Dann kam der vierte und der hat es dann eine Zeit lang überlebt. Also es haben Leute nicht zum eigenen Vorteil sowas unternommen. Und das haben die uns immer gesagt, das hat denen so viel Glaubwürdigkeit verliehen. Dieses Kommen und Mitleben. Ein Kennzeichen der Missionare war ja, dass die mitgelebt haben und nicht in Palästen, in den Hauptstädten.
1996 wurde die Vereinte Evangelische Mission, kurz VEM, gegründet. Diese internationale Gemeinschaft besteht aus 38 Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland und den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. Die Deutschen sind mit 7 in der Minderzahl. Vorläufer der heutigen Kirchen waren Missionsgesellschaften aus England, den Niederlanden und Deutschland. Angelika Fedeler.
Also die VEM versteht Mission als gemeinsame Aufgabe aller Kirchen. Nicht die einen missionieren die anderen, sondern Mission ist so ein Urbedürfnis der Kirchen. Mission heißt zeigen, was ich liebe.